herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind.
Am Mittwoch, den 16. Juli, findet wieder das Webinar für 0 Euro zum Thema für Erziehung ohne Strafen einstehen statt. Du kannst dir jetzt einen der begrenzten Plätze sichern und im Webinar lernen, wie du dich und vor allem auch dein Kind schützen kannst, wenn andere Menschen übergriffig sind oder die bindungs- oder bedürfnisorientierte Erziehung verurteilen. Ich freue mich riesig auf dich. Du wirst viele Strategien und Formulierungshilfen an die Hand bekommen. Trag dich einfach über den Link in den Shownotes ein. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, weil wir sprechen heute über das so wichtige Thema toxische Beziehungen, wie wir uns natürlich auch aus toxischen Beziehungen lösen können. Im besten Fall, dass wir gar nicht erst in toxische Beziehungen rutschen. Und ich freue mich riesig, denn ich habe eine Expertin zu Gast, die sich mit diesem Thema ganz intensiv auseinandergesetzt hat. Dorit, herzlich willkommen in meinem Podcast. Stell dich doch gerne mal vor für alle, die dich noch nicht kennen.
Moin Martina, ja erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich total, heute sozusagen bei dir zu sein, virtuell, akustisch. Und was gibt es über mich zu sagen? Ich arbeite sozusagen zwischen Bühne und Couch, sage ich immer. Also als Kreativtante mit Krimis schreiben, mit Chanson, Kabarettprogramm, aber auch als echte Psychotante mit Coachings, Trainings, Supervisionen. Und mein Schwerpunkt liegt im Bereich Narzissmus und toxische Beziehungen. Das hatte lebenspraktische Gründe. Ich habe, wie mein Vater es immer sagt, irgendwann mein Psychologie-Praktikum gemacht. Das heißt, ich bin im Leben selbst in so eine Beziehung hineingeschlittert. Und habe hinterher festgestellt, die Art von Beziehung, die ich erlebt habe, wo es vermutlich einen verdeckten narzisstischen Hintergrund gab, die ist recht häufig, aber wird sehr oft nicht rechtzeitig erkannt, weil es so subtil ist, was da passiert. Und da gibt es auf Deutsch noch gar nicht so wahnsinnig viel Literatur. Und aber enorm viele Menschen, die mir dann im Nachgang erzählt haben, dass sie sowas auch erlebt haben. Und dann habe ich gedacht, na gut, was machst du? Du kannst schreiben, du bist Psychologin, du hast es selbst erlebt, schreibst ein Buch. Und dann habe ich das Buch geschrieben, was ich selber gerne ein paar Jahre davor gelesen hätte. Und so kommt es, dass ich Menschen begleite, die sich in solchen Beziehungen wiederfinden. Meist sind es Partnerschaften, aber auch Beziehungen anderer Art. Und ich auch Hörbücher zur Verfügung stelle und andere Formate wie Online-Kurse zum Beispiel, um Menschen in solchen Lebenslagen zu unterstützen und sie auch eben dahin zu bringen, zu erkennen, was sie brauchen und gegebenenfalls eine gesunde Partnerschaft zu finden und aufzubauen.
Ach, Dorit, ja, es ist so schön, dass du da bist und du auch deine Erfahrungen teilst, weil ich denke, das finden gerade alle ganz spannend. Du hast gerade schon gesagt, du warst in so einer Beziehung, hast da wahrscheinlich auch ganz, ganz viel über dich selbst gelernt und dann natürlich auch über dieses subtile Muster, von dem du gesprochen hast. Wärst du bereit, davon zu erzählen, wie es für dich war in dieser Zeit und woran du dann erkannt hast, schlussendlich, dass es wirklich toxisch ist? Und ja, vielleicht magst du da mal tiefer einsteigen.
Ja, also tatsächlich ging es mir, denke ich, wie ganz, ganz vielen anderen Menschen. Also das ist ja sowieso so ein Erlebnis, was man hat, wenn man da anfängt zu recherchieren, was ich auch von vielen Menschen höre, die ich begleite oder mit denen ich so rede. Dieses Gefühl, huch, das ist irgendwie ähnlich bei jeder Geschichte, die ich höre. Ne? Das ist, als ob das nach so einem Muster abläuft, immer und immer wieder, als ob die alle voneinander abgeschrieben haben. Und so war es bei mir eigentlich auch, dass ich sagen kann, die Haupterfahrung war, ich bin nicht glücklich in der Partnerschaft, ich kann es nicht richtig dingfest machen. Es sind tausend Kleinigkeiten, wo man sich selber und wo einem andere vielleicht auch sagen, ach komm, Beziehungen sind eben schwierig, da hat man mal Konflikte, nimm es nicht so tragisch, ist doch nicht so wild. Und sich dann ja sozusagen auch gaslighten lässt oder selbst gaslightet, weil man das Muster nicht erkennt, das dahinter steht und aus dem sich dann ein Gesamtbild zusammenfügt. Und
Kannst
ich,
du ganz kurz den Begriff Gaslighten nochmal
naja,
erklären?
natürlich, das ist sozusagen die Haupt, wenn man so will, Manipulationstechnik, die bekannteste, die Menschen, die narzisstische Eigenschaften an den Tag legen, verwenden. Gerade auch, um die Gegenseite manipulierbarer zu machen oder um zu verwischen, ja, wie sie letztendlich die Gegenseite schlecht behandeln. Und
Sie geben einem dann das
Gaslighting
Gefühl, dass man selbst immer etwas falsch gemacht hat, ja,
zum
und
Beispiel, ja, dass man auch in der eigenen Wahrnehmung zu zweifeln beginnt. Und das kann man auf unterschiedliche Weise tun. Entweder durch klassische Sätze wie, das habe ich nie gesagt oder das ist ganz anders gewesen. Oder eben auch durch Handlung, dass plötzlich zum Beispiel Gegenstände verschwinden oder so. Auf jeden Fall fängt man an, an der eigenen Wahrnehmung zu zweifeln und glaubt immer mehr der Wahrnehmung des Gegenübers und wird dadurch manipulierbarer. Und das klingt jetzt so, ich merke es an meinen Worten, so typisch, wie man sich das vorstellt, narzisstische Menschen, die manipulieren absichtlich. So ist das ja wahrscheinlich gar nicht unbedingt, sondern das kann auch ein sehr unbewusster Prozess sein, einfach wie Coping-Mechanismen können wir uns das vorstellen. Das kennen wir ja alle. Wir lernen am Modell oder aus Erfahrung, was kann ich tun, um mir ein gutes Gefühl zu geben. Und diese Menschen lernen eben, weil sie ihr Selbstwertgefühl nicht aus sich heraus stabilisieren können und ihr positives Selbstbild, wie sie das tun können, indem sie andere Menschen dazu einspannen, diese positiven Gefühle zu kriegen. Also das war der Schwenk Gaslighting. Und das macht man natürlich dann mit sich selber auch mehr und mehr, ne? Dass man sich selber nicht mehr ernst nimmt und diese Stimme sozusagen übernimmt, die man da zu Hause immer hört. Und mir hat eben auch das klare Bild gefehlt. Ich hatte diese lauter kleinen Puzzleteile der Unzufriedenheit und der konflikthaften Auseinandersetzungen. Oder wo ich einfach merkte, mein Eindruck ist, ich bin meinem Gegenüber gar nicht so wichtig. Aber ich kann es auch nicht greifen, weil die Person behauptet ja, dass ich wichtig bin und dass sie mich liebt. Und ja, irgendwann habe ich ein Buch gelesen. Es gab also ein englischsprachiges Buch. Und da bin ich über den verdeckten Narzissmus gestolpert, den ich nicht kannte, obwohl ich Psychologin bin. Denn das ist ja noch ein relativ neues Konzept. Und das, was man so gemeinhin unter Narzissmus versteht, das passte überhaupt nicht auf das, was ich erlebt habe. Ich hatte da tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, aber das kriegte ich nicht damit zusammen. Und auch das ist etwas, was viele Betroffene schildern, dass sie schon mal auf Narzissmus gestoßen werden, vielleicht irgendeine wohlmeinende Freundin, die einem da mal so einen Tipp gibt. Aber das passt eben nicht, wenn man sich den klassischen Narzissmus anguckt, mit Egoismus, egozentrischem Verhalten, ganz klarer, offensichtlicher Abwertung und so weiter. Das, was ich erlebt habe, war unterschwelliger. Und das war für mich aber das Aha-Erlebnis, dass ich wirklich einen Namen hatte für das, was ich erlebt habe, um mich selber überhaupt ernst zu nehmen. Und
Okay, und was waren dann die Kennzeichen des verdeckten Narzissmus, dass du dich darin eigentlich wiedergefunden hast in dieser Situation?
ja, gute Frage, was es bei mir damals genau war. Also es war dann ja richtig so ein Prozess angestoßen, dass einem immer mehr die Schuppen von den Augen fallen und man einfach alles nochmal neu liest und neu interpretiert, was man erlebt hat. Über Wochen und Monate ging das bei mir. Was mir auffiel, ja, mir fiel zum Beispiel ganz deutlich auf, und das finde ich auch ein sehr hilfreiches Warnsignal, dass Konfliktsituationen nicht gut ausgetragen werden können. Also, dass sich Probleme immer mehr anhäufen, weil es nicht möglich ist, als Paar gemeinsam Lösungen zu finden. Und man auch den Eindruck gewinnt, man soll diese Lösung mehr oder weniger alleine finden, beziehungsweise mit dem Problem bitte schön nicht nerven. Und ja, auch keine Lösungsbereitschaft besteht bei der anderen Seite. Und keine Selbstreflexion, die irgendwie dazu führt, dass man die beiden Sichtweisen nebeneinander legen kann, sich untereinander besser verstehen kann, gemeinsam wachsen kann, all diese Dinge, die ja für Partnerschaften wirklich fundamental wichtig sind, weil man auf jeden Fall Probleme bekommen wird, da wir Menschen sind und Triggerpunkte haben und Grenzen und Eigenheiten. Und das war so etwas, das sozusagen dieser Problemstau existierte, der uns immer mehr trennte und es mir immer schwerer machte, wirklich Vertrauen zu haben, mich zu öffnen, weil die Wunden immer größer waren und die Verhärtungen immer größer waren und sich ja nicht lösen ließen, weil es einfach nie zu einer Klärung kam bei keinem einzigen Thema. Und
Okay, das
das
heißt, du
finde ich.
hattest gar nicht die Möglichkeit, dass deine Bedürfnisse gehört, gesehen wurden und dass vielleicht auch seine Bedürfnisse dann daneben standen und man dann versucht hat, so wie ich das ja in Paarberatungen auch häufig mache, zu schauen, schau mal, der eine braucht das, der andere braucht das, wie finden wir jetzt gemeinsam eine Lösung? Das ist ja auch so diese Konfliktfähigkeit, die ja in Paarbeziehungen auch durchaus trainiert werden kann. Ja,
Ja.
viele bringen das aus der eigenen Kindheit ja auch nicht mit, weil sie nicht gelernt haben, mit Überforderung oder auch Enttäuschung und so weiter umzugehen, mit all diesen unangenehmen Gefühlen. Und genau das ist ja eigentlich diese Chance, die auch in einer Paarbeziehung steckt, dass vielleicht genau durch diese Konflikte, die ja zwangsläufig entstehen, auch die eigene Konfliktfähigkeit trainiert werden kann. Und das ist mit so einer Person in dem Fall, wenn ich es richtig verstanden habe, gar nicht möglich, weil sie sozusagen ja nie aufgrund dieses mangelnden Selbstwertgefühls bei sich selbst eigentlich schauen würde, hat das vielleicht auch was mit mir zu tun? Sind da auch meine eigenen Themen vielleicht relevant? Weil so gesehen, wenn ich jetzt ein Problem habe oder einer Person einen Vorwurf mache, ist es ja meistens so, dass ich erstmal bei mir schauen darf und gucken darf, warum triggert mich das? Was ist da bei mir los? Und das dann im Austausch mit dem Partner auch anzugehen, ist, glaube ich, so wichtig.
Absolut. Ich glaube, ohne funktioniert es nicht. Beziehungen sind ja immer irgendwie Rupture and Repair. Und dass es Rupture gibt, also dass es Zerwürfnisse gibt, dass es Verletzungen gibt, das ist ja vorprogrammiert. Und wenn man da nicht reparieren kann, dann hat man als Paar wirklich ein Problem. Und so ging es auch mir oder uns in dem Fall. Und es gab eben auch nicht diese Bereitschaft des Dazulernens, die du ja beschrieben hast. Natürlich ist uns das nicht allen in die Wiege und die Kinderstube gelegt, dass wir gute Problemlösestrategien an Bord haben. Und da nehme ich mich auch gerne mit rein. Aber es war natürlich dann auch eben diese Selbstreflexion, nicht da zu merken, okay, das kann ich nicht so gut. Da entsteht auf der anderen Seite eine Verletzung und wir brauchen dieses Werkzeug, dann lernen wir das doch einfach mal. Sondern ne, da, auch da war kein Weiterkommen. Also da beißt sich dann irgendwann die Katze in den Schwanz.
Und
Und
dann
das
hast du dich
ist ganz
wahrscheinlich
typisch.
auch häufig in dieser Beziehung wahnsinnig einsam und allein gefühlt, weil du
Ja.
ja auch mit all deinen Gefühlen und Bedürfnissen komplett alleine warst und die Person in erster Linie um sich selbst gekreist ist.
Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Ja, das ist es. Und ich finde diesen Marker Problemstau, ich nenne das immer Elefantenfriedhof, ne, weil immer aus Mücken Elefanten werden und dann hat man da diese Leichen im Keller, die zwischen uns liegen und immer mehr sich auftürmen zu großen Haufen, die uns trennen. Das finde ich einen guten Marker, weil man eben nicht guckt, was stimmt bei der anderen Person nicht. Ne? Diese Worte Narzissmus, toxische Beziehung, die laden da ja auch ein bisschen zu ein oder so, wie sie verwendet werden in den Medien, oft so diagnostisch tätig zu werden, was das Gegenüber angeht. Aber hier merkt man wirklich, das ist, da kann ich bei mir gucken, ne? Wenn ich einfach merke, ich kann mich nicht mehr öffnen, ich kann nicht mehr vertrauen, weil da so viel zwischen uns steht und ich möchte das wirklich aus dem Weg räumen und es gelingt mir nicht, weil dazu gehören zwei in einer Partnerschaft und ich bin da allein auf weiter Flur. Das finde ich was, das mir hilft, um Diagnosen, so dass es denn überhaupt geht, herumzukommen. Und einfach nur durch die Erfahrung, die ich mache, zu sagen, was auch immer das ist, Narzissmus, toxisch, ich brauche kein Wort dafür. Wenn das keine Perspektive gibt, dass sich hier was ändert, dann funktioniert das nicht auf Dauer. Dann werde ich nicht glücklich.
Okay, und du hast gerade vorher von diesen subtilen und verdeckten Dingen gesprochen. Könntest du das nochmal an Beispielen erläutern? Weil ich denke, das ist für viele, die zuhören, auch wichtig, weil ich glaube, das ist ja etwas, worunter ganz, ganz viele Menschen leiden, dass sie ja irgendwann anfangen zu glauben, ich bin falsch, ich bin nicht richtig so, wie ich bin, mit mir stimmt etwas nicht, ja, ich bin vielleicht krankhaft eifersüchtig, habe ein psychisches Problem. Das ist ja das, was viele Menschen dann erleben, wenn sie aus solchen toxischen Beziehungen rauskommen, dass wirklich ihr Selbstwertgefühl in absoluten Scherben liegt.
Ja.
Woher das kommt, da können wir dann nachher gleich nochmal drüber sprechen. Nur das mit diesem Subtilen und Verdeckten würde mich noch total interessieren.
Ja, da würde ich mal ganz kurz in die Theorieabteilung wechseln
Ja.
und ein Modell vorstellen von Aaron Pinkes und seinem Team. Der hat nämlich Narzissmus mal so ein bisschen untergliedert in verschiedene Facetten, in verschiedene Seiten der Medaille. Und zwar einmal gibt es den grandiosen und den vulnerablen Narzissmus. Der grandiose ist so das, was wir kennen, nicht? Wenn man so in die Politik guckt, Richtung Amerika zum Beispiel, hat man da ein Exemplar, was uns zeigt, da ist jemand ganz offensichtlich von sich überzeugt und macht andere klein, auch vor der Kamera, wenn es nötig ist. Und das ist so, was wir uns in der Regel unter Narzissmus vorstellen. Jemand, der diesen Mangel an Selbstwertgefühl kompensiert durch eine Überhöhung. Und die andere Seite der Medaille ist vulnerabler Narzissmus. Und hat mir mein Mann irgendwann mal dieses schöne Sprachbild mitgegeben. Ich weiß nicht, wer sich noch an Asterix und Kleopatra erinnert. Da gibt es diese Szene, ich zitiere frei, es ist schon eine Weile her, wo Kleopatra irgendwie droht, sich umzubringen und sagt: Gallier, die ihr von weit her gekommen seid, nur um mich zu ärgern, seht, dass auch ich stark sein kann. Und dann droht sie an, sich zu entleiben. Das wäre eher der vulnerable Narzissmus. Der kommt so ein bisschen eher mit einer Opfermentalität daher, wo wir vielleicht auch über Mitgefühl reingezogen werden, wo wir eigentlich auf den ersten Blick jemanden sehen, wo wir denken, das hat mit Narzissmus nichts zu tun. Da ist jemand gar nicht von sich überzeugt, vielleicht sogar ein bisschen schüchtern oder unsicher im Kontakt und vielleicht sogar ein bisschen depressiv von der Wirkung her. Und die sind sozusagen
Es
erstmal
sind die
über jeden
Personen, die auch.
Narzissmusverdacht erhaben.
Es sind die Personen, die auch viel mit Schuldgefühlen arbeiten.
Ja,
Ja,
könnte gut
also
sein.
die schnell sagen, wegen dir bin ich jetzt so traurig und du bist schuld, dass es so ist und du hast es in mir ausgelöst. Das ist ja auch das, was ich versuche, Eltern mitzugeben, dass sie ihren Kindern keine Schuldgefühle machen, ja, und sie die Eigenverantwortung für die Gefühle bei sich lassen. Das ist in einer Paarbeziehung ja nichts anderes.
Ja.
Dann ist es wahrscheinlich auch so ein Kennzeichen, oder?
Genau, oder in der subtilen Variante, geh ruhig und lass deine arme Mutter allein zu Hause, kein Problem, ne, wo man dann merkt vom Ton her, es ist eben doch ein Problem und die Worte und die Körpersprache passen nicht zusammen. Und so, das ist das eine. Wir haben zwei Seiten der Medaille und jede narzisstische Person im pathologischen Sinne bringt beide Seiten mit in einem irgendwie gearteten Mischungsverhältnis. Oft ist eine Seite oben auf und die andere schimmert durch. Aber wenn man zum Beispiel sich mal anguckt, jemand sagt nach dem 10. Bier, Mensch, wenn man mir beruflich mal eine Chance gegeben hätte, dann hätte ich es aber allen gezeigt. Da merkt man, er ist in dieser Opferhaltung, das ist also eher vulnerabel, aber es schimmert so ein bisschen die Größenfantasie durch vom grandiosen Narzissmus. Ne? Ich hätte es allen gezeigt. Also es kommt oft zusammen. Und um das Chaos perfekt zu machen, gibt es jetzt beide Varianten noch in offen und verdeckt. Offen bedeutet, wie beim erwähnten amerikanischen Politiker, ich kann das beobachten. Ich kann hören, dass jemand sagt, ich bin besser als alle anderen oder dass er abfällig über andere spricht. Aber es gibt eben auch die Variante, wo ich das nicht mit meinen Sinnen beobachten kann, sondern wo ich darauf schlussfolgern muss, dass es vielleicht narzisstische Motive im Hintergrund gibt. Zum Beispiel kennt vielleicht jeder oder jede von euch das Gefühl, ich lasse mir helfen. Und hinterher fühle ich mich irgendwie nicht wohl. Und ich habe das Gefühl, jemand benutzt diese helfende Rolle, um mir das Gefühl zu geben, es nicht allein geschafft zu haben oder damit ich jetzt bewundern und dankbar sein muss. Und dann muss der Applaus aber auch kommen.
Es
Und
ist so
wehe, wenn
dieses
ich.
Macht, diese machtvolle Rolle einzunehmen, die Augenhöhe zu verlieren. Das ist was, was ich zum Beispiel auch meinen Beraterinnen in der Bindungsakademie und auch natürlich Eltern immer wieder beibringe, dass wenn ich in einer helfenden Rolle bin, dass es mir niemals zusteht, mich über diese Person zu stellen. Ja, aber das passiert übrigens auch ganz häufig, finde ich, bei Menschen, die sich extrem mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen und sie dann irgendwann an diesen Punkt erreichen, so nach dem Motto, ich weiß ja jetzt alles viel besser als andere und habe mich jetzt optimiert und sie dann anfangen, wie du beschrieben hast, in so eine machtvolle Rolle zu gehen und zu sagen, ja, die anderen sind ja noch nicht so weit. Und dann passiert da auch gerade so in dieser helfenden Rolle wie sagt man dazu, ist keine Balance mehr da. Und das führt dann dazu, dass sich eigentlich diese Person danach erniedrigt fühlt und den Eindruck hat, ich kann gar nichts.
Ja, und ich denke, da gibt es zwei Wege nach Rom. Der eine Weg ist der, den du, glaube ich, gerade beschrieben hast, dass die Rolle selbst einen Menschen dazu verführen kann, sie auszunutzen, sozusagen als Machtposition. Und der andere Weg ist der, den ich vorher beschrieben habe, dass einfach eine narzisstische Grundtendenz da ist und diese Menschen dann vielleicht auch diese Rolle suchen, um eben diese narzisstische Zufuhr zu bekommen, sich in dieser Machtposition zu fühlen, um sich wertvoll fühlen zu können. Und insofern ist auch unser Berufsstand nicht frei von Narzissmus, ja.
Nein, auf gar keinen Fall. Nein, das ist, es gibt, glaube ich, viele Menschen in diesem Bereich, die das sind. Ja.
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 Genau, also das
Okay,
ist das
und
Subtile. Und um mein Beispiel für die Subtilität zu bringen, danach hattest du ja eigentlich gefragt, jetzt wo wir den theoretischen Überbau so ein bisschen haben. Wir hatten Gaslighting. Ich nehme mal ein Beispiel, was weniger aus dem offenen Narzissmus kommt, wie das, das habe ich nie gesagt oder sowas ja schon. Oh, bist du sicher, dass du die neue Stelle annehmen willst? Ich nicht falsch verstehen. Ich möchte einfach, dass du dich nicht überforderst. Ne, das tut so empathisch, das tut unterstützend, das tut, als wäre da jemand auf meiner Seite. Aber zwischen den Zeilen, du hattest es schon erwähnt, wird das Selbstwertgefühl kaputt gemacht, weil mein Bild von mir sich verändert. Und das ist auch eine Facette von Gaslighting, dass ich hier meiner Wahrnehmung meiner selbst und von meinen Fähigkeiten zu misstrauen
So
beginne.
diese Unsicherheit zu schüren.
Genau.
Ja. Und eben auch so Dinge, wie du gesagt hast, das habe ich nie gesagt. Oder du hattest vorher das angedeutet, Dinge verschwinden zu lassen, dass man vielleicht danach denkt, man ja, hat Dinge vergessen oder ist unkonzentriert. Hast du andere Beispiele noch?
Wenn wir mal vielleicht das Thema Gaslighting, zu dem das ja
Ja.
alles gehört, beiseite lassen. Klassisch ist zum Beispiel, sorry für die Anglizismen, dass der englischsprachige Selbsthilfebereich ist einfach schneller gewesen als der
Ja.
deutsche. Silent Treatment, also stille Behandlung. Das wäre das klassische beleidigte Zurückziehen und Anschweigen. Hand aufs Herz, das haben wir alle mal in unseren dunklen Momenten. Aber hier erleben wir das in einer unglaublichen Taktung und Intensität, dass es sich durchaus von dem unterscheidet, was wir vielleicht so im normalmenschlichen Chaos mal erlebt haben. Das bedeutet, wir leben vielleicht in der gleichen Wohnung und schweigen uns 3 Wochen lang an oder so, ja? Oder ich werde sofort überall blockiert, um mal die modernen Medien mit reinzunehmen. Oder die Person redet zwar noch mit mir, aber ich muss ihr wirklich jedes Wort aus der Nase ziehen und habe das Gefühl, das kommt nicht freiwillig und von selbst. Auch das kann Silent Treatment sein und dann eben subtil, weil die Person spricht ja noch mit mir. Man kann ihr ja gar nichts vorwerfen. Sie ist nur eben ein bisschen einsilbig. Und das ist nicht zu unterschätzen in der Wirkung, weil wir sind soziale Wesen und wenn wir ignoriert werden, das ist so ziemlich das Schlimmste, was uns passieren kann. Das wirst du als Bindungsexpertin sicher bestätigen können. Das
Ja, für
ist,
ein
das
Kind fühlt
sind
sich das so
seelische
an, als würden
Schmerzen.
die Eltern wirklich weggehen. Also es löst ganz drastische Verlustängste aus und das ist etwas, was sich wirklich auch dauerhaft bei Kindern manifestieren kann, leider, und sich das wirklich auch bis ins hohe Erwachsenenalter dann manifestieren kann. Das ist tatsächlich etwas, was auch wieder schwer ist, dann nur durch innere Kindarbeiten, durch viel inneres Kind nähren und aufarbeiten, dann auch wieder genährt werden kann. Deswegen dieses wirklich Weggehen, aus dem Kontakt gehen. Ich übe mit Eltern deswegen ganz, ganz häufig, sehr schnell wieder zurück in die Bindung zu gehen. Natürlich gibt es Momente, in denen Kinder dann sich so verhalten, dass es danach schwer ist, das Kind gleich wieder in den Arm zu nehmen und weil sich viele Eltern dann auch abgelehnt fühlen oder getriggert werden und dann eben schnell wieder einen Weg zurück in die Bindung zu finden und eben dann dieses Verhalten und auch die Person nicht zu bestrafen. Ich glaube, es steht auch so ein bisschen dahinter, weil, wie du sagst, das Silent Treatment ist ja nichts anderes wie eine Form von Bestrafung.
Ja,
Ja, die
genau.
eine ist vielleicht beschimpfen und offensichtlich ist bestrafen und aus dem Kontakt gehen, schweigen, ist wie weggehen. Und das ist auch etwas, was vielen Eltern tatsächlich nicht bewusst ist, weil sie es in ihrer eigenen Kindheit selbst so erlebt haben und sie einfach noch keine andere Strategie haben. Und sie auch manchmal denken, wenn ich jetzt gleich wieder normal bin, kann mein Kind ja gar nichts dazulernen.
Ja.
Und dass genau an dieser Stelle ja das überhaupt nicht funktioniert und Kinder dadurch eher nur ein schlechtes Selbstwertgefühl bekommen und Ängste ausgelöst werden, das ist so wichtig, das weiterzugeben. Und ich denke, vielleicht ist es auch bei diesen Menschen, die in diesen subtilen Narzissmus haben, auch so passiert. Ja, wer weiß, was die alles erlebt haben.
Ja, genau. Du sprichst wieder an, wie schwer es ist, überhaupt zu merken, ist das jetzt Narzissmus oder sind das einfach überkommene Erziehungsmethoden oder Methoden, die ich einfach am Modell gelernt habe, am Modell meiner Eltern, weil die Verhaltensweisen eben etwa ähnlich sein können. Und trotzdem sind die Ursachen andere. Aber klar, man kann sicherlich auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung entwickeln, dadurch, dass ich das auch am Modell gelernt habe. Man kann aber auch in einem narzisstischen Elternhaus aufwachsen und einfach narzisstische Verhaltensweisen übernommen haben, ohne selbst narzisstisch gestört zu sein. Und diese
Das ist
Verhaltensweisen kann
spannend.
man
Lass
wieder ablegen, ja.
uns da einmal kurz vielleicht differenzieren, weil ich weiß, dass ja auch dieses Wort Narzissmus heiß diskutiert wird, auch viel kritisiert wird, weil es eben auch viel zu schnell, glaube ich, teilweise genutzt wird. Das ist ja wie bei allen Diagnosen so. Und vielleicht hast du Lust, es einmal nochmal abzugrenzen. Dass einfach Menschen, die jetzt in so einer toxischen Beziehung sich befinden und merken, ich fühle mich da nicht wohl, für sich einen Weg finden, damit umzugehen und auch, dass wir einfach da sehr differenziert auf dieses Phänomen und auch auf diese Diagnose sozusagen Narzissmus schauen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das insofern Sinn macht, das abgrenzen zu lernen, weil dann würden wir ja wieder versuchen, eine Diagnose zu machen, nur eine gesichertere. Gar nicht, wenn wir Diagnostik nicht gelernt haben. Und selbst wenn wir Diagnostik gelernt haben, können wir das nicht bei den Menschen, die uns nahe sind, weil wir den Abstand nicht haben. Das
Genau,
heißt,
nur
ich.
vielleicht kannst du sagen, wie so etwas diagnostiziert werden kann, wirklich professionell.
Beim Psychiater oder bei der Psychiaterin des Vertrauens, würde ich sagen. Und da würde ich gucken, und in einem Vorgespräch klären, ist das jemand, der oder die einen breiten Blick darauf hat und eben auch die Unterformen kennt. Aber tatsächlich ist es gar nicht so einfach, weil das alles im Wandel ist, ne? Und das wieder auch aus diagnostischen Manualen rausgenommen wird als Beschreibung und so. Überhaupt das Konzept der Persönlichkeitsstörung ist im Wandel und es gibt daher nicht so richtig eine zeitüberdauernde Diagnose, wo man sagen kann, so ist das und die Forschung ist sich da einig und sicher. So, das führt noch zusätzlich zu einer Verwirrung, denke ich, und trägt dazu bei, dass dieser Begriff so schwammig und inflationär auch mitunter verwendet wird. Ich finde es viel wesentlicher, also ich bin ja sozusagen meistens auf der Seite der Betroffenen, die am empfangenen Ende solcher Verhaltensweisen sind. Und ich finde es da gar nicht so hilfreich zu sagen, ich muss wissen, ob es Narzissmus ist oder nicht. Das werde ich im Zweifel nie erfahren, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, die andere Seite gar keine Lust, gar kein Interesse daran hat, sich in eine psychiatrische Praxis zu begeben und herauszufinden, ist das eigentlich Narzissmus, was meiner Partnerin oder meinem Partner da gerade das Leben schwer macht. In deren Welt ist es ja in der Regel so, dass die andere Seite das Problem ist. Alle anderen sind das Problem. Und da fehlt das Einfühlungsvermögen, das mit den eigenen Verhaltensweisen durchaus ganz schönen Schmerzen zugefügt werden im Umfeld. Und das heißt, viel wichtiger finde ich zu gucken, haben wir hier toxische Dynamiken, die mir nicht gut tun, wie zum Beispiel die beschriebenen, vor allen Dingen das mit den Problemen, dass sich das nicht klären lässt, oder auch so etwas wie Silent Treatment und es lässt sich nicht verändern. Oder gibt es zum Beispiel Drohungen, die hier stattfinden, offen oder verdeckt? Gibt es auch vielleicht so eine Art von, ja, Mauern, ne, dass bestimmte Themen nicht angefasst werden können. Auch das trägt ja nicht unbedingt zu einer Klärung bei. Also, dass man sozusagen den Katalog solcher Verhaltensweisen anguckt und dann ist es egal, ob es Narzissmus ist oder nicht, sondern wenn ich merke, es gibt keine Perspektive, das zu ändern und ich bin da nicht glücklich und ich habe vielleicht auch die sozusagen Symptome, die man haben kann auf der anderen Seite, Stresssymptome zum Beispiel, ja, oder ein Immunsystem, was so langsam kaputt geht und mir zum Beispiel eine Palette von Entzündungserkrankheiten beschert, Erkrankungen beschert oder auch psychische Erkrankungen. Sehr häufig sind Depressionen die Folge oder auch Angsterkrankungen. Das ist natürlich alles ein bisschen diffus, ne? Und man kann nicht sagen, ich habe eine Angsterkrankung, also ist meine bessere Hälfte narzisstisch. So einfach ist das nicht, aber das sind Indizien, die auf jeden Fall zeigen, ich bin in meiner Lebenssituation möglicherweise nicht glücklich, wenn es nicht woanders herkommt. Und da
Das
kann
finde ich
man
jetzt auch ganz
hinschauen.
spannend, weil du jetzt gemeint hast, es ist dann wichtig, darauf zu gucken, welche Ursachen man bei sich selbst auch feststellt. Es ist ja wichtig, dann auch zu gucken, was bringe ich vielleicht auch mit aus meiner eigenen Kindheit. Also ich erinnere mich an viele Mütter, die ich begleitet habe, die mir dann eben auch erzählt haben, sie befinden sich in so einer Beziehung. Nur wenn ich dann eben auch mit ihnen auf ihre Kindheitsgeschichte geschaut habe, wurde dann immer sehr deutlich, dass es einfach viele, viele Momente gab in ihrer Kindheit, wo sie nicht das bekamen, was sie brauchten. Und deswegen sie ohnehin schon natürlich labiler waren, ein schwächeres Selbstwertgefühl hatten und deswegen natürlich auch so eine große Angriffsfläche hatten. Ja, diese Menschen, die natürlich nicht für sich dastehen, die spüren dann vielleicht auch manchmal gar nicht, wenn eine Grenze überschritten wird, weil sie ohnehin schon ein sehr schwaches Selbstwertgefühl haben. Das heißt, wahrscheinlich ist es auch oft so, dass dann Menschen mit vielleicht narzisstischen Zügen eher auch Menschen suchen, die an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon, sage ich mal, ein niedriges Selbstwertgefühl haben.
Durchaus auch, ja. Man sagt ja aber auch, dass es ein bisschen in die Irre führt zu sagen, solche Leute suchen sich nur Mäuschen, ne? So wie man das von Gewaltbeziehungen vielleicht auch als Vorurteil im Kopf hat. Das sind ja durchaus oft auch starke Persönlichkeiten. Aber du sagst was Wichtiges. Es macht Sinn, mal zu gucken, wo sind denn da eigentlich bei mir persönlich die Ösen, wo die andere Seite einhaken kann, gerade wenn das nicht nur einmal passiert ist, sondern wenn es vielleicht so eine Tendenz gibt, immer wieder solche Partnerschaften so oder so ähnlich zu erleben. Und das kann ein niedriges Selbstwertgefühl sein, das kann auch ein Thema mit Grenzen sein, was unabhängig vom Selbstwert einfach existiert, weil man kein gesundes Gefühl dafür hat, wo die eigene Grenze liegt, aus welchem Grund auch immer, zum Beispiel, weil die auch im eigenen Elternhaus nicht respektiert worden sind.
Genau, das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Ich glaube, es gibt ganz viele starke Persönlichkeiten, ganz viele starke, tolle Frauen und Männer, die trotzdem natürlich an irgendeiner Stelle, wie du sagst, vielleicht da irgendetwas haben, was nicht genährt wurde, an was sie sich vielleicht gar nicht mehr bewusst erinnern und es dann genau dieser Punkt ist, wo sie dann so angreifbar sind, ja, und dann auch so getriggert werden können und es dann überhaupt möglich ist, dass eine Person so viel Macht über mich ausüben
Ja,
kann.
zum
Weil ich
Beispiel, weil ich auch
glaube,
nicht gelernt habe, dass es was anderes gibt, ja.
genau, weil ich vielleicht auch als Kind nicht gelernt habe, Grenzen zu zeigen, Nein sagen zu dürfen. Also ich erlebe das auch oft, dass die Menschen dann große Schwierigkeiten haben, einfach auch dazu zu stehen, was sie brauchen und auch zu ihrem eigenen Wesen zu stehen.
Ja.
Ja, dass sie eher versuchen eigentlich nach außen eine starke Persönlichkeit zu sein, wobei sie von ihrem Kern der Persönlichkeit eigentlich was anderes wären, weil sie sich nicht trauen, zu sich zu stehen, sondern sie versuchen etwas zu sein, was sie vielleicht gar nicht sind, was gar nicht so ihrem Wesen entspricht. Das erlebe ich jetzt gerade, weil ich jetzt so viele in der Ausbildung begleiten darf. Und da habe ich das jetzt erst gestern wieder gehabt, dass so viele sagen, und Tina, ich habe endlich das Gefühl, ich bin so bei mir angekommen. Ich habe so lange ein Leben geführt und es anderen recht gemacht. Und jetzt spüre ich so, das ist so eine tiefe Verbundenheit zu mir selbst. Und das kommt aber erst jetzt, weil sie sich in einem geschützten Rahmen bewegen und Raum bewegen und sie dadurch spüren, okay, so darf ich sein. Ach so, ich muss gar nicht anders sein. Und ich glaube, das ist in solchen Beziehungen auch oft so. Dieser hohe Erwartungsdruck vielleicht auch von der anderen Seite oder Anspruchshaltungen, was vielleicht alles nicht perfekt an einem ist. Und dann ständig dieses vielleicht recht machen wollen, also versuchen zu genügen. Ich glaube, das ist auch so wahnsinnig anstrengend, warum es dann auch wirklich zu Problemen, körperlichen Problemen und Symptomen führen kann.
Da trifft ein Mensch mit People-Pleasing-Neigung sozusagen auf jemanden, der konditioniert, welche Verhaltensweisen erwünscht sind und welche nicht. Und dass das nicht gut gehen kann, das erklärt sich ja von selber, ja.
Ja. Dorit, was würdest du denn empfehlen, wenn eine Person gerade zuhört und sie erkennt, okay, ich glaube, ich bin wirklich in einer toxischen Beziehung, ich möchte etwas verändern?
Wenn es nicht alleine geht, also wenn du merkst, okay, ich weiß es, der Groschen ist gefallen, ich habe Worte dafür, ich habe das erkannt, da bin ich sicher, zumindest vom Kopf her, auch wenn das Herz vielleicht was anderes sagt. Und du merkst aber, ich kann trotzdem nicht gehen, obwohl das eigentlich mein erklärter Wunsch ist, dann würde ich mir unbedingt Unterstützung suchen, weil das kann sehr schwierig sein, sich zu lösen aus einer Vielzahl von Gründen. Unter anderem auch wegen der Folgen von diesen Konditionierungsprozessen, die Menschen in solchen Partnerschaften erleben. Und es kann zu viel erwartet sein, wenn wir denken, ich muss das alleine schaffen an dieser Stelle. Es gibt ja Gründe, warum wir so lange geblieben sind. Und es gibt Gründe, warum, selbst wenn das Aha-Erlebnis da ist, das ist ungesund, was hier passiert, das tut mir nicht gut, es nicht möglich ist, die richtigen Schritte zu gehen. Und da kann Unterstützung Game-Changer sein. Und die würde ich dir unbedingt wünschen, wenn du das hörst und gerade in so einer Situation bist. Und das bedeutet im Idealfall Unterstützung alleine und nicht Unterstützung als Paar.
Danke, dass du das nochmal so klar abgrenzt, denn es ist ja auch ganz häufig so, dass diese Menschen dann nach außen oder auch in einer Paarberatung, oder das habe ich auch schon erlebt, dann wirklich so gut argumentieren und es dann auch so wirken kann, als ja, wären sie total reflektiert, richtig?
Ja, und unbedingt. Und es gibt ja auch narzisstische Menschen, die Reflexionsvermögen haben. Also das ist nur die Grundtendenz, dass das eingeschränkt ist. Das ist nicht immer der Fall. Und gerade wenn die zum Beispiel beruflich aus unserem Bereich kommen, haben die das gelernt, so zu reden, dass wir wirklich sehr lange Zeit den Eindruck bekommen, das ist Reflexion. Da bin ich doch sicher. Und eine dritte Person, die dazukommt, sei es im Rahmen von Coaching oder Therapie oder Beratung, die merkt das vielleicht nicht unbedingt, gerade wenn sie nicht sensibilisiert ist für dieses Thema. Und dann ist eigentlich die gleiche Dynamik wie zu Hause, nur schlimmer am Start. Da ist jetzt auch noch eine Person, die gaslightet mich zusätzlich und sagt, guck mal, es ist wirklich alles deine Schuld. Arbeite mal an dir. Und das kann sehr verstörend sein und geradezu retraumatisierend. Ja.
Ja, ganz wichtig. Also habt den Mut, euch Hilfe zu holen. Das ist nichts, was ihr alleine schaffen müsst. Ja, weil es sind, wie gesagt, oft auch solche unbewussten Mechanismen. Das erlebe ich auch so häufig einfach in der inneren Kindarbeit, dass Dinge erst auch, wenn ich in eine tiefe Übung mit einer Person gehe, dass die dann auch erst ersichtlich werden, weil einfach das Bewusstsein darauf gar keinen Zugriff hat. Und da dann hinschauen zu dürfen und sich professionelle Hilfe zu holen, ich glaube, das bist du einfach wert, das hast du verdient, weil jeder Mensch hat es verdient, ein glückliches Leben, auch eine glückliche Paarbeziehung zu führen. Ja, ich denke auch, das ist oft so ein Glaubenssatz, dieses, es muss vielleicht schwer sein oder man hat selbst in der Kindheit gelernt, dass eine Beziehung halt einfach immer Streit und irgendwie Anstrengung bedeutet und dass auch eine Beziehung einfach erfüllend sein darf und leicht sein darf. Ja, natürlich mit den alltäglichen Konflikten, nur auf eine gesunde Art und Weise. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das erlauben auch.
Das denke ich auch, Martina. Das
Ja.
hast du schön gesagt. Und es gibt Hoffnung. Ja, ich habe noch nie von einem Menschen gehört, ach, wäre ich doch geblieben, ich war viel glücklicher da, sondern Menschen, die an diesen Punkt kommen, sich zu fragen, ist das etwas, was mir nicht gut tut, die machen in der Regel die Erfahrung. Auf der anderen Seite habe ich ein Glückserleben, was ich mir nie hätte vorstellen können. Und merke auch dann in der neuen Beziehung, ach, guck mal, so kann sich das anfühlen, wenn ich eine Rückmeldung gebe. Kommt nicht 3 Tage eisiges Schweigen, sondern kommt, oh, vielen Dank, dass du mir das sagst. Ich möchte dann natürlich mein Verhalten gerne ändern, weil ich möchte, dass du glücklich bist. Gut, dass du zu mir gekommen bist damit. Und das kann ein neuer Horizont sein, solche Erfahrungen plötzlich zu machen.
Genau, und ich glaube auch, diesen Mut manchmal zu haben, auch aus dieser Komfortzone rauszugehen, vielleicht auch manchmal so die Angst in die Hand zu nehmen und zu sagen, auch wenn ich jetzt große Angst habe zu gehen, ich mache es, auch wenn es dann manchmal auch so schwer sein kann, weil ich kenne auch viele toxische Beziehungen, wo es dann so ist, in dem Moment, wo sich die Person trennt, dass dann die Gegenseite anfängt zu kämpfen und
Oh
all
ja.
das zu tun, was man sich schon immer gewünscht hat, das ja auch wahnsinnig schwierig sein kann. Ja, weil das, was ich über ganz langen Zeitraum nicht bekommen habe, kriege ich plötzlich, wenn ich mich trenne. Und das dann im Übermaß. Und dann ist es häufig, so, dass viele ja wieder zurückgehen in die Beziehung und dann merken, oh ja, nach 3 Monaten ist alles wie vorher. Das ist, glaube ich, auch so etwas, sich dann auch diese Standhaftigkeit zu erlauben und dabei zu bleiben, wenn ich einfach weiß, es ist so, dass Menschen sich nicht von Grund auf verändern können, es sei denn, sie holen sich wirklich professionelle Unterstützung. Weil ich glaube, die Hoffnung ist ja oft da. Ja, vielleicht
Ja.
ändert sich das noch, vielleicht wird es noch anders. Nur wenn eine Person meines Erachtens nicht bereit ist, sich weiterzuentwickeln durch professionelle Hilfe in dem Fall, ist es einfach enorm schwierig.
Absolut. Und die Hoffnung ist ein Kitt, der uns immer wieder dahin zurückbringen kann. Ja.
Ja, Turit, zum Abschluss, vielleicht hast du Lust noch zu sagen, was sind für dich so die 5 wichtigsten Kennzeichen eigentlich von gesunden Beziehungen? Also worauf dürfen Menschen achten, die gerne von einer toxischen in eine gesunde Beziehung wechseln möchten? Weil es ist ja
Also,
immer gut, sich das zu visualisieren, vorzustellen. Ich sage mal, am besten eine Liste schreiben, wie soll diese Person sein, ja, um für sich auch eine klare Vision zu haben.
ich glaube, das mit wichtigste Kennzeichen ist, dass du dich sicher fühlst, auch emotional sicher, ja. Und das bedeutet, dass du Dinge von dir teilen kannst, ohne vorher zu überlegen, ob und wann und wie du das formulierst und ob das dann vielleicht einen Ausbruch gibt, dass du eben nicht auf Eierschalen läufst, sondern dass du weißt, du kannst einfach echt sein.
Ganz
Und
wichtig.
Fehler machen und Fehler haben und ne, alles, was dazu gehört. Und das merkt man zum Beispiel auch gerade in der Intimität, ne, dass man sich sicher und frei fühlen kann, auch was auszuprobieren zum Beispiel. Und das andere haben wir schon besprochen, nämlich, dass es wirklich möglich ist, Konflikte zu etwas Nährendem für die Partnerschaft werden zu lassen, weil uns das Selbsterkenntnis mitgibt und auch ein besseres Verständnis füreinander, wenn wir verstehen, was uns auf die Palme bringt, wo das herkommt und wie wir daraus etwas lernen können, was uns reifen lässt und uns hilft, gute Kompromisse miteinander zu finden. Nicht im Sinne von jeder ist ein bisschen unglücklich, sondern im Sinne von vielleicht gibt es ja eine Lösung, die beiden Seiten entgegenkommt, eine Strategie, an die wir so noch nicht gedacht haben. Und dann finde ich es sehr wichtig, dass Grenzen möglich sind. Das ist auch etwas, was man unbedingt früh ausprobieren sollte. Und zwar, indem man genau diese Anpassung, die du vorhin beschrieben hast, Martina, nicht macht in der Kennenlernphase, sondern sich erlaubt, Ecken und Kanten zu haben, das Herz auf der Zunge zu tragen, zu sagen, wenn einem was zu schnell geht, um die Reaktion des Gegenübers zu erleben. Denn
Auch gleich
diese,
auch zu Beginn, das auch mal ja zu
ja.
spüren, wie geht eigentlich mein Gegenüber mit meinen Grenzen um? Weil das ist ja relativ schnell spürbar. Ja.
Genau. Und das ist natürlich eine Chance, weil wenn ich merke, oh, ganz schlecht, dann kann ich den Beziehungsversuch eigentlich auch direkt beenden und muss nicht lange warten. Aber das ist ja oft das, weil wir das so gelernt haben, das nicht zu machen und jetzt auch über viele Jahre in so einer Partnerschaft hätte eingeimpft bekommen haben, dass das dann sehr unangenehm und schmerzhaft sein kann, wenn wir unsere Grenzen äußern. Das ist also etwas, was wir zurückhalten und wodurch wir dann zu spät merken, wo wir reingeraten sind im Zweifel. So, jetzt bin ich bei Punkt 3. Punkt 4. Ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass es eine Ausgewogenheit und Augenhöhe gibt. Und das merkt man in vielen, vielen unterschiedlichen Bereichen.
Oh, Stichwort finanzielle Abhängigkeit. Für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich weiß, dass in manchen Paarbeziehungen eben diese also die Finanzen genutzt werden, um Macht auszuüben. Und auch das, wenn das Bestandteil einer Beziehung ist, wirklich, also sage ich immer, ganz klare Grenzen zeigen. Also ich erlebe es eben oft, dass Frauen dann sagen, ja, mein Mann sagt, ja, ich zahle ja auch alles. Und also solche Aussagen, ja, das finde ich ist. Es ist ganz wichtig, ins Gespräch zu gehen und zu gucken, dass es da ja eine Augenhöhe gibt wieder.
Genau, und das Beispiel finde ich ganz stimmig, weil es zeigt, es ist ja das eine, ob die Menschen in Rollen gehen, freiwillig und die eine Seite mehr zahlt zum Beispiel als die andere. Aber die zweite Frage ist, und wie gehen die beiden damit um? Also wird das
Genau.
instrumentalisiert? Und das
Genau.
ist leider auch sehr typisch für Narzissmus, dass Geld etwas ist, womit man Menschen dazu bringen kann, die Dinge zu tun, die die geldgebende Seite möchte. Genau. Und Punkt 5. Ich würde sagen, dass beide Seiten der Beziehung die Beziehung nicht brauchen, um irgendeine Lücke bei sich zu füllen, sondern
Oh
da
ja, das ist
sind,
ein
weil
ganz
es eine
hohes Ziel,
Bereicherung
glaube
ist,
ich.
genau. Und ja, das ist sicherlich auch eine Lebensaufgabe, aber das ist auf jeden Fall eine gute Basis für eine Beziehung.
Das finde ich auch mal ganz wichtig, dass du das sagst, weil ich denke, daran arbeiten wir ja alle. Und gleichzeitig finde ich jetzt so bei diesem Punkt, wenn wir in einer Paarbeziehung sind, dürfen wir uns auch mit unserer Verletzlichkeit zeigen. Also ich finde es immer so total berührend zu sehen, wenn Paare sich dann, gerade wenn sie gemeinsam innere Kindarbeit machen bei mir, dann, wenn sie sich öffnen und sagen, weißt du, aus dem Grund, weil ich das als Kind nicht bekommen habe, reagiere ich zum Beispiel so extrem darauf, wenn du pampig mit mir redest, ja? Oder aus dem und dem Grund brauche ich mehr körperliche Nähe, weil ich habe das irgendwie als Kind wenig bekommen. Und weißt du, dann ist es auch, finde ich, in einer Paarbeziehung manchmal schön, sich gegenseitig dabei Freiwilligkeit ist ein wichtiger Punkt, zu helfen, diese unerfüllten Bedürfnisse, die vielleicht auch aus der Kindheit kommen, zu nähren. Allerdings natürlich immer mit diesem Zusatz, es darf freiwillig kommen. Ja, weil ich denke schon auch, dass es, wie du gesagt hast, diese Sicherheit, dein erster Punkt, den du benannt hast, dass diese Sicherheit auch daraus resultiert, dass ich weiß, da ist jemand, der kennt mich auch mit meinen verletzlichsten Persönlichkeitsanteilen und ist eben bereit, genau darauf auch Rücksicht zu nehmen. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Paarbeziehung. Und natürlich wäre so das übergeordnete Ziel, wie du gesagt hast, ja, wir finden Wege, es nicht nur durch die Paarbeziehung zu nähren, sondern eben auch durch ganz viele andere Inseln, die uns im Leben Halt geben.
Das heißt ja auch nicht, dass wir uns nicht brauchen dürfen im Sinne von, dass wir uns was geben können. Ja, das meine ich nicht. Aber das, es gibt dieses Zitat, ich weiß gar nicht, von wem das ist. Ich liebe dich nicht, weil ich dich brauche, sondern ich brauche dich, weil ich dich liebe. Ne? Dass sozusagen die Reihenfolge stimmt, dass wir diese Beziehung nicht eingehen, über unsere eigenen Grenzen gehend, weil eine Lücke in uns so stark ist, dass sie unbedingt gestopft werden muss und uns blind macht, für die Gründe, die es vielleicht anratend machen, dass wir eigentlich besser gehen sollten, sondern dass wir, genau wie du sagst, freiwillig uns was geben können. Wir sind natürlich verbunden als Paar und auch in einer Wechselwirkungsbeziehung. Ne? Es macht was mit mir, wenn es der anderen Seite nicht gut geht. Und
Genau. Ja,
das
so
ist
dieser
auch was ein
Teamgedanke auch,
wesentlicher
dieses,
Punkt. Ja?
ja,
Das
dieser.
passiert in toxischen Beziehungen auch nicht. Das ist egal, wie es dem anderen geht.
Okay, ja, genau, dieser Teamgedanke, diese Gemeinschaft, wir sind eine Familie und wir sorgen gegenseitig füreinander, das tun wir von Herzen gerne. Und da geht es dann auch nicht darum, aufzurechnen, wer macht mehr als der andere, sondern wir gucken einfach gegenseitig, dass es dem anderen gut geht. Also das ist auch für mich nochmal so abschließend so ein Indiz, wenn ich meinem Partner Dinge gönne, die ich weiß, dass es ihn und seine Seele nähren. Das ist auch so etwas, ich glaube, wenn wir da nicht so im Mangel sind, dann fällt es auch viel leichter zu sagen, dann geh heute Abend mal raus oder dann mach mal ein Mädelswochenende, ja, und lass es dir gut gehen. Ich glaube, so, das ist eigentlich auch diese bedingungslose Liebe, die ich mir ja immer so wünsche für Kinder und die sich natürlich dann später hoffentlich auch, wenn ganz viele Eltern ihre Kinder so begleiten, auf alle möglichen Paarbeziehungen überträgt. Ja. Und dein Zitat, Turit, magst du es zum Abschluss noch einmal sagen? Das fand ich gerade so auf den Punkt gebracht. Damit können wir nämlich die Podcast-Folge perfekt beenden. Das mit
Ah,
dem Brauchen und Lieben fand ich gerade
ja,
richtig schön.
ich liebe dich nicht, weil ich dich brauche, sondern ich brauche dich, weil ich dich liebe.
Vielen Dank, Turit, dass du heute zu Gast warst für den wertvollen, inspirierenden Austausch. Mich würde noch total interessieren, wo Menschen dich denn finden, wenn sie deine Unterstützung in Anspruch nehmen können. Und vielleicht magst du auch erzählen, wie du Menschen unterstützt und ja, auf was Eltern da zurückgreifen können, die jetzt gerade zuhören bei dir.
Ja, sehr gerne. Danke für die Möglichkeit. Man findet mich natürlich auf meiner Homepage turit-müller.de und da gibt es auch einen ganz guten Überblick über meine Bücher, zum Beispiel den Ratgeber Verdeckter Narzissmus in Beziehungen, meine Online-Kurse, die bei Sinnsucher erschienen sind, zum Thema Narzissmus, aber auch die Beziehung danach. Wie kann ich also wieder eine glückliche Partnerschaft aufbauen? Es gibt Hörbücher zum Thema, aber vor allen Dingen bin ich auch selber als Coach zur Beratung zu buchen. Das heißt, begleite ganz individuell für die eigenen Fragen und Anliegen. Und wenn du da Interesse hast, schreib mir einfach eine E-Mail und dann finden wir auf jeden Fall zusammen.
Ja, wunderbar. Dann packe ich die Links alle in die Show Notes. Vielen, vielen Dank für dein wertvolles Angebot. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ihr könnt euch jetzt noch wenige Tage eintragen für die Warteliste für die Bindungsakademie. Es startet wieder Mitte Juli. Da werden neue Plätze vergeben und du kannst danach deinen Traumberuf leben als Elternberater oder Elternberaterin oder dich einfach persönlich weiterentwickeln. Es gibt auch verschiedene Abschlüsse. Schau gerne mal vorbei. Du kannst auch einfach mitmachen und am Ende eine Teilnahmebestätigung bekommen. Das heißt, du brauchst auch gar nicht unbedingt eine Prüfung machen. Wenn du auch dein Leben verändern möchtest durch die Bindungsakademie, sei gerne mit dabei und trag dich noch ein für die unverbindliche Warteliste, um dir auch einen Rabatt zu sichern. Wir sehen uns wieder oder hören uns wieder zur nächsten Podcast-Folge. Turit, ich hoffe, bis ganz bald.
Danke für die Einladung und bis bald.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Am Mittwoch, den 16. Juli, findet wieder das Webinar für 0 Euro zum Thema Für Erziehung ohne Strafen einstehen statt. Du kannst dir jetzt einen der begrenzten Plätze sichern und im Webinar lernen, wie du dich und vor allem auch dein Kind schützen kannst, wenn andere Menschen übergriffig sind oder die bindungs- oder bedürfnisorientierte Erziehung verurteilen. Ich freue mich riesig auf dich. Du wirst viele Strategien und Formulierungshilfen an die Hand bekommen. Trag dich einfach über den Link in den Shownotes ein.